Herzlich willkommen bei Mit Herz und Hake.
Der Podcast einmal quer durchs Gartenjahr. Wir sind Pflanzenarzt René Waders
und Hella Hofmann, Redakteurin bei der Zeitschrift Bild der Frau.
Und gemeinsam sprechen wir über das, was rund ums Gärtnern so anfällt.
Kommt mit uns ins Grüne, hier gibt's alles, was ihr wissen müsst. Herzlich willkommen im Gartenmonat September, lieber René und alle, die uns zuhören.
Jawohl, hallo. Ja, September, der Herbst steht da so ganz dicht vor der Tür.
Und gibt es etwas, was du im September besonders gerne magst im Garten? Wird es ruhiger? Die Farben wechseln vielleicht auch mal bei den Bäumen, bei anderen Pflanzen?
Also es geht jetzt richtig los. Die Ernte, die ist ja auf Hochtouren. Das heißt also im Moment ist alles die Zwetschgen. Also jetzt ist Zeit des Zwetschgenkuchens und also jetzt ist wirklich alles erntereif. Und das macht auch den September aus. Und jetzt kann man nämlich auch loslegen. Das heißt also nicht nur Obst ernten, sondern jetzt muss man auch loslegen. Man kann auch Saat ernten. Also auch das ist wichtig. Also Pflanzen, Blumen, die verblüht sind. Ja, dass man dann eben loslegt und sagt, von den Tagetes die Saat wegnimmt, von den Kosmelen, Kornblumen, Ringelblumen, alles, was es so gibt jetzt, die jetzt verblüht sind, kann man die Saat entnehmen, damit man im nächsten Jahr wieder loslegen kann.
Gibt es ja eine Funktionsweise, die für alle gilt oder ist das dann nochmal pflanzenspezifisch?
Also Saat grundsätzlich eigentlich, die für alle gilt, das ist keine Frage. Also die kann man, wenn die Saat trocken ist, das heißt also, wenn die Saat wirklich so ab kurz vorm Abfallen, kann man die Saat absammeln. Ein Tipp von mir zum Beispiel, die Vögel lieben Sonnenblumen, gar keine Frage. Also wenn ich Sonnenblumen im Garten habe, dann habe ich auch Sonnenblumenkerne. Und ich denke mal, man sollte sich eine Sonnenblume nehmen von den vielen, die man vielleicht hat. Und da zieht man dann eine alte Perlungsstrumpfrose drüber. Dann können die Kerne reifen in der Sonnenblume, ohne dass die Vögel mir dann die eine Sonnenblume auch auffressen. Sonst ist es wirklich so, die werden alle ratzfatz aufgefressen. Aber wenn ich mir eben Saat aufheben möchte, muss ich ein bisschen aufpassen.
Und die fallen dann wahrscheinlich automatisch in die Strumpfhose, oder?
Ein Teil fällt in die Strumpfhose und das andere Teil bleibt natürlich drin. Also viel wichtiger ist es wirklich hier, dass sie nicht gefressen werden.
Okay. Und bei Tagetes zum Beispiel kenne ich auch, habe ich auch schon mal Samen von genommen. Da gibt es ja diese kleinen, ich nenne sie mal Stifte.
Ja.
Und manche sind sehr dunkel, fast schon schwarz am Ende. Andere sind noch total hell. Muss man da auch gucken, welche lohnen sich überhaupt abzuernten?
Also bei der Tagetes lohnt sich fast alles, weil die Tagetes also wirklich, also da wartet man, bis diese kleinen Stifte dunkel sind, also wirklich richtig ausreifen lassen, bis die Tagetes wirklich vertrocknet ist und dann blüht auch jede ausgesäte Saat von der Tagetes im nächsten Jahr.
Und von Ringelblumen, wie macht man das?
Genauso. Okay. Das ist halt auch so kleine, krucklige Saaten, auch die kann man rausnehmen, die Köpfe abschneiden, zum Trocknen an die Seite legen und dann am besten wirklich in Kaffeefiltertüten alle abpacken, beschriften, damit ich auch immer weiß, was ich da jetzt für eine Saat gesammelt habe. Und die Kaffeetüter, die saugen doch die restliche Feuchtigkeit auf. Also ist eine tolle Sache, um dann eben ja die Saaten bis zum Frühjahr aufzuheben, wenn es wieder losgeht.
Wenn wir mal bei der Tagetes bleiben, das sind ja wahnsinnig viele Samen, die ich da nehmen kann. Wie lange kann ich denn so Samen aufbewahren? Die muss ich ja nicht alle nächstes Jahr pflanzen.
Nee, also normalerweise so 3 bis 5 Jahre. Man muss immer so sehen, die Keimfähigkeit lässt immer prozentuell nach. Also das heißt also im ersten Jahr keimen 80%, im zweiten Jahr 70% und so geht das dann immer weiter runter. Und ja, irgendwann dann gar nicht mehr. Also da muss man so ein bisschen drauf achten. Nicht zu lange. Also dann lieber immer wieder frische nehmen und die alte dann einfach entsorgen. Weil das ist auch immer ganz wichtig, weil die Pflanze sich auch weiterentwickelt von Jahr zu Jahr.
Also auf die Kaffeetüte nicht nur den Namen schreiben, sondern auch das Jahr.
Ja, wenn man so viel hat, dass die Gefahr besteht, dass man den Überblick verliert, dann bitteschön immer gut Datum beschriften. Ja, dass man immer weiß, was man hat.
Erzähl doch nochmal ganz kurz, wir sind ja jetzt schon voll eingestiegen in den Gartenmonat September. Was jetzt alles noch blüht, was wir vielleicht noch jetzt gar nicht angesprochen haben. So schön bunt, das blüht jetzt.
Im September blühen ganz viele. Also ganz wichtig ist, ganz viele Ziergräser blühen jetzt. Ja, also man sieht ja Ziergräser blühen, der Phlox, der blüht. Die Heide blüht, Kalun, ja, die man jetzt natürlich auch pflanzen kann und kaufen kann, die blühen. Dann, ja, was hat man noch? Natürlich, die Rosen blühen immer noch ein bisschen. Das heißt also, da muss man natürlich auch ein bisschen drauf achten, dass man halt als da an der, ja, ich sag einfach mal, an der Pflege bleibt. Der Sonnenhut, der blüht. Also es gibt eigentlich eine ganze Menge, ja, ich sag mal, die Herbstastern, alle so Herbstanemonen und alle diese Pflanzen, die blühen jetzt alle. Chrysanthemen, Purpurglöckchen, also ja, die kommen dann alle. Bei mir dauert es manchmal ein bisschen, bis die so aus dem Kopf kommen.
Hast du eine Lieblings-Septemberblume?
Ja, Alpenveilchen.
Ah, okay. Also so ein Klassiker schon fast.
Ich freue mich immer so auf so einen Klassiker, wenn es dann losgeht mit Alpenveilchen, wie draußen so wie drinnen. Also ganz keine Frage. Also Alpenveilchen lassen sich sehr gut draußen pflanzen, also in Kübeln, in Kästen, in Kombination mit Astern und Enzian und ich sag mal mit Hebearten und so. Das sieht wirklich ganz schön aus. Und weil die Alpenveilchen das Kühle lieben, die lieben halt keine Sommerhitze, die mögen die kühlen Temperaturen. Da blühen die dann im Frühjahr oder eben aber im Herbst, ja.
Und deshalb passt das jetzt dann ganz gut. Die brauchen auch keine besondere Pflege, oder? Ich stelle mir die Alpenveilchen sehr leicht
vor. Nee, die brauchen keine. Nein. Also das ist halt immer so, dass man, die man in den Blumenkästen pflanzt, die Alpenveilchen, die sind meistens, ja, nicht winterfest. Aber es gibt halt Sorten, die kann man in den Garten pflanzen, die sind winterfest und die blühen aber dann im Frühjahr.
Okay, Alpenveilchen, deine Favorites im September. Du hast vorhin schon gesagt, jetzt ist die Zeit reif, wir können sehr, sehr viele Sachen ernten. Erntetipp, dafür ist die Zeit jetzt reif. Lass uns mal bei Obst bleiben. Also Zwetschgen hattest du schon angesprochen. Was ist mit Äpfeln?
Ja, Äpfel, ganz verschiedene Sorten. Natürlich Äpfel. Also es gibt ja Apfelsorten, also späte und frühe. Also der Koks, der fängt jetzt langsam an. Also manche Äpfelsorten, die lassen sich ja auch noch gut lagern. Also Robinette und wie sie nicht alle heißen.
Äpfel lagern? Erzähl mal, wie du das am besten machst, weil man hat ja dann eine ganze Menge und nicht jeder hat Abnehmer in der Familie oder in der Nachbarschaft und man muss die dann ja irgendwie auch verarbeiten. Wie lagere ich die am besten, damit ich lange was davon habe?
Also am längsten hat man davon, wenn man sie als Apfelmus lagert. Ja, da hat man am längsten was von, das ist halt einfach. Aber wenn man den Apfel dann eben, lagern die im Keller in Kisten. Und da sollte man wirklich darauf achten, dass die Äpfel keine Druckstellen haben. Das heißt, da werden wirklich nur die guten Äpfel gelagert, die jetzt also kein Fallobst, die gepflückt werden und die keine Druckstellen haben. Und es ist auch immer ganz wichtig, dass die Äpfel nicht an Stippe leiden. Weil nämlich Äpfel, die an Stippe leiden oder gelitten haben, Stippe ist ein Kalziummangel. Das heißt also, dann haben die einen Kalziummangel gelitten und da sind sie nicht lagerfähig. Das heißt, dann nimmt man sie irgendwie, dann sollte man dann doch ganz schnell eher Apfelmus draus machen oder schnell noch einen Apfelkuchen. Aber die sind nicht lagerfähig und die faulen relativ schnell. Und dann ist es so, ein fauler Apfel zwischen viele andere steckt andere Äpfel auch an. Also darum muss man immer gucken. Lageräpfel muss man immer regelmäßig durchgucken. Äpfel gucken, wenn da mal ein Fauler dabei ist, den sofort rausnehmen. So lassen sich dann die Äpfel gut lagern. Einer der ältesten und bekanntesten Lageräpfel ist der Boskop. Und der lässt sich ja wirklich ganz lange bis fast zum März im Keller dann lagern.
Woran erkenne ich denn Stibbe?
Stibbe erkennt man daran, sagt der Name vielleicht so ein bisschen. Das heißt, so weiße Punkte unter der Schale, die scheinen so ein bisschen durch die Schale durch und verteilen sich dann über den ganzen Apfel. Ja, und irgendwann ist der Apfel dann auch nicht mehr so richtig saftig und so. Also das ist halt ein Kalziummangel, kann man aber entgegenwirken, indem man immer dafür sorgt, dass man seine Bäume mit Kalzium versorgt. Das heißt also, wir hatten ja dieses Jahr ein Regenwetter und wenn es sehr viel regnet, dann sollte man unbedingt mal Kalzium an die Bäume streuen. Am besten ist der Algenkalk. Der Baum kann denn das Kalzium aufnehmen, lagert das dann in den Äpfeln ab und dann sind sie haltbarer, schmecken besser, lagerfähig, widerstandsfähiger. Also ganz wichtig.
Und das macht man einmal oder das ganze Jahr, bis die Blüte kommt? Oder?
Nee, das macht man eigentlich, es ist immer, wenn man das regelmäßig macht, macht man das einmal. Wenn man merkt aber, dass der Apfel Stippel hat, dann macht man das so zweimal im Laufe des Jahres, damit eben der Baum Kalzium aufnehmen kann. Kalzium ist halt sehr beweglich, wird nur mit Wasser bewegt. Das heißt also, wenn wenig Wasser da ist, kann er eben wenig Kalzium aufnehmen. Da ist sehr viel Wasser da, wird auch sehr viel Kalzium ausgeschwemmt in tieferen Schichten, wo er dann nicht mehr drankommt. Also darum ist es mal ganz gut, wenn man dafür sorgt, dass dann der Apfelbaum ein bisschen Kalzium bekommt.
Wenn der Apfelbaum komplett abgeerntet ist, dann lasse ich ihn erstmal in Ruhe oder kann ich dann schon anfangen, den vorzubereiten fürs nächste Jahr? Zurückschneiden vielleicht?
Theoretisch kann man das machen. Wir haben ja schon über den Sommerschnitt gesprochen und über den Juniriss, aber das würde ich dann im Winter machen. Das heißt, ein Schnitt, man muss halt immer gucken. Das heißt also, ein Winterschnitt, wenn ich merke, dass der Apfel nicht so gut getragen hat, gibt es zwei verschiedene Möglichkeiten. Die erste Möglichkeit ist, ich habe zu wenig gedüngt. Das heißt, ich muss dem Apfel Nährstoffe geben, damit er seine Äpfel ausbilden kann. Und das nächste ist, ich muss unbedingt den Winterschnitt machen, weil der Winterschnitt, der fördert einen Austrieb. Das heißt, da ist es genauso, ein starker Rückschnitt, auf einen starken Rückschnitt erfolgt ein starker Austrieb und dann wird wieder Fruchtholz gebildet und dann kann ich ihn so schneiden, dass er wieder neue Früchte bringt. Und das mache ich im Winter, dann wenn alle Blätter runter sind, wenn keine Minusgrade sind, dann lege ich los und schneide ihn dann. Im Moment sind noch Blätter dran und da lasse ich auch noch. Es gibt genug anderes zu tun im Garten, das ist dann für mich eine Winterarbeit.
Neben Obst, Zwetschge, Apfel kann ich auch ganz viel Gemüse jetzt ernten.
Ja, also ganz wichtig ist jetzt alle Kartoffeln raus. Mhm. Ja, die müssen alle raus, die müssen alle im Keller, weil es dann ja auch nasser wird und das ist nicht so schön. Damit die Kartoffeln halt nicht anfangen zu faulen, müssen die alle raus. Die kommen alle in den Keller. Dann kann man natürlich auch noch ein bisschen was neu, also ich sage, alles was so an Beeren, Obst ist, ist auch alles raus, ist alles weg. Also auch die Herbsthimbeeren und so, die müssen jetzt alle abgeschnitten werden. Wir hatten ja im Sommer die Sommerhimbeeren, wo wir die alten Ruten rausgeschnitten haben. Und jetzt ist es halt an, dass man wirklich bei den Himbeeren die ganzen Ruten bodennah alle abschneidet bei den Herbsthimbeeren. Bei den Johannisbeeren zum Beispiel ist auch ganz wichtig, da schneidet man alle Triebe raus, die älter sind als 3 Jahre. Also auch das ist wichtig, weil die nicht so gut tragen und so. Die Sträucher können sich dann gut verjüngen und dann wirklich schöne neue Triebe bilden, um wieder zu treiben. Gemüse, ja, was habe ich an Gemüsesorten? Natürlich gibt es ganz viel zu ernten. Wir haben noch ein bisschen Kohl jetzt, wir haben jetzt Weißkohl, wir haben den Blumenkohl, den wir jetzt noch ernten können. Und wir haben auch noch ein bisschen Salat, den wir ernten können. Tomaten, klar, ja, die müssen wir natürlich auch noch alle abernten. Bei den Tomaten schneiden wir jetzt den Haupttrieb raus. Das heißt, weil dass die nicht mehr wächst, damit die jetzt die Kraft wirklich nur noch in die Tomaten steckt. Weil wenn die Tage immer kürzer werden, dann wachsen Tomaten auch irgendwann nicht mehr. Die Tomaten müssten dann eine Belichtung bekommen, was man, damit sie dann eben weiter reifen würden, darum abschneiden. Und so Aussaat kann man auch noch ein bisschen was machen. Das ist halt auch noch nicht. Also Radieschen gehen auch immer. Also das ist halt gar kein Problem. Feldsalat auch ganz wichtig. Und was immer ganz wichtig ist, immer in den kalten Jahreszeit, Spinat. Das heißt, das macht man immer in der kalten Jahreszeit. Warum? Weil in dem Spinat dann weniger Nitrat enthalten ist. Das heißt also, wenn es zu warm ist und so, dann hat der Spinat hohe Nitratwerte. Und da scheiden sich die Geister. Die einen sagen, zu viel Nitrat ist nicht gut für uns Menschen. Die anderen sagen, das macht nichts. Also, aber ich denke mal, das haben unsere Urgroßeltern auch schon immer so gemacht. Die wussten schon, was sie machen und was es richtig war.
Radieschen kann ich jetzt also nochmal wieder pflanzen?
Ja, Radieschen kannst du nochmal, ja, so kleine, das geht immer noch. Das kann man. Die werden vielleicht nicht ganz so groß. Wir müssen ein bisschen aufs Wetter achten, aber ich denke mal, dass wir einen guten Herbst haben und der Boden ist noch schön warm und da kann man das noch machen.
Kann ich denn zum Beispiel in dem Beet, wo ich jetzt die ganzen Kartoffeln rausgenommen habe, kann ich da noch was reinsetzen, was jetzt für den Winter dann noch kommt?
Also da würde ich, also man könnte da mit Feldsalat arbeiten, aber ich würde eher mit so einem Gründung irgendwo arbeiten, dass man da jetzt erstmal so einen Bodendoktor, so eine Mischung aus Gründung, Leguminosen, das heißt also Leguminosen, das sind Pflanzen, die Stickstoff aus der Luft binden und die dann in den Boden reinbringen, also Lupinen, irgendwie sowas. Oder auch Phacelia ist jetzt keine Leguminose, aber ist ein Gründung, das ich da jetzt in den Boden reinbringe. Also es ist immer schön, wenn der Boden im Winter über nicht kahl ist. Das heißt also, wenn man da wirklich irgendwas dran hat, was man dann entweder im Winter im Frost verfriert oder eben, was ich damit untergrabe.
Und das ist natürlich noch eine optische Sache, dass man es auch nochmal nutzen kann, das Beet. Aber ich könnte mir vorstellen, dass die Pflanzen, die ich da jetzt einbringe, vielleicht auch davon zehren, dass der Boden vielleicht gerade locker ist, weil ich die Kartoffeln rausgenommen habe zum Beispiel.
Ja, aber es gibt zum Beispiel auch Pflanzen, wenn ich jetzt zum Beispiel in so einen Senf nehme und Senf ausbringe, das ist ein Tiefenwurzler, dann macht man eigentlich, weil der Senf halt tief in den Boden wurzelt. Und im Winter erfrieren dann diese Wurzeln und dann sind so Kanäle entstanden und das lockert den Boden. Das heißt, sowas lockert tiefgründig am Boden. Deswegen macht man eine Gründung. Ja. Natürlich ist das ein bisschen auch was fürs Auge, aber oft ist es nicht, es ist so, dass man jetzt, dass die nicht mehr zur Blüte kommen. Da geht es wirklich nur um die Pflanze, um das Lockern des Bodens, um Stickstoff einzubringen fürs nächste Jahr, um den Boden abzudecken. Das ist eigentlich das Wichtigste, was man mit einem Gründung erreichen möchte.
Okay, du hast vorhin auch gesagt, als wir über den Apfelbaum gesprochen haben, es gibt so viel Dinge auch im Garten zu tun, da könnte man auch noch warten, den Apfelbaum quasi zurückzuschneiden. Welche Gartenarbeiten gibt es denn im September, die unbedingt gemacht werden müssen? Ran an die Hake, die wichtigsten To-Dos.
Die großen Gartenarbeiten sind natürlich erstmal schon getan. Die Ernten einfahren, nicht wahr? Also das ist ja schon mal ganz, ganz viel Arbeit, weil dann alles sozusagen eingefahren werden muss, eingelagert werden muss, eingekellert werden muss. Vielleicht auch jetzt eine Miete bauen. Das heißt, es wird ein großes Loch gebuddelt im Garten. Dann dieses Loch wird mit Stroh gefüllt und dann kommt dort oder auch mit Sand, je nachdem. Und dann kommt der Kohl und Co. dann in diese Mieten rein. Dann werden die dann immer aus der Erde genommen, wann die gebraucht werden. Also noch ein Tipp für alle, wer eine alte Waschmaschine hat, der sollte das Innenleben der Waschmaschine, die Waschmaschinentrommel nicht wegschmeißen, weil diese Waschmaschinentrommel, die kann man gut in den Garten eingraben mit dem Deckel und dort kann man, das kann man als Miete nutzen. Da kann man dann eben, was ich was, rote Beete und Co. irgendwie lagern und da kommt die Wühlmaus nicht dran. Ja, das heißt also, das ist halt einfach ja eine tolle Sache, um sein Gemüse haltbar zu machen. Was noch ganz wichtig ist, es geht jetzt los mit Blumenzwiebeln. Ja, das heißt also, jetzt ist die Auswahl in den Geschäften sehr groß mit Blumenzwiebeln. Die werden jetzt gepflanzt. Ja, das ist halt ganz, ganz wichtig. Also das ist vielleicht auch mein Tipp, da komme ich gleich noch dazu. Aber Zwiebeln ganz wichtig. Zwiebeln kann man in Gefäße pflanzen, in Kübel pflanzen, aber auch in den Garten pflanzen. Das ist halt wichtig. Man sollte darauf achten, dass die ersten Kübelpflanzen wieder rein müssen. Also da muss man sich vorbereiten. Man muss gucken, dass man Kübelpflanzen nochmal zurückschneidet, weil empfindliche Pflanzen doch dann die Nachtfröste nicht vertragen. Wenn man zum Beispiel eine Flamingoblume draußen stehen hat, die muss jetzt langsam rein, damit sie dann auch zu Weihnachten blüht. Ja, also darauf sollte man auf alle Fälle achten. Also auch Balkonpflanzen, auch da ist jetzt geht's langsam los, dass man überlegt, ob man eine Herbstbepflanzung macht. Also auch da ist es jetzt ganz, ganz viel zu tun.
Kommen wir nochmal zurück. Du hast gesagt, es gibt jetzt ganz viele Blumenzwiebeln auch zu kaufen. Ich könnte mir vorstellen, Da gibt's ganz viele Unterschiede, auch Qualitätsunterschiede. Wenn ich jetzt losziehe und mir ein paar Blumenzwiebeln kaufen möchte, worauf sollte ich denn beim Kauf achten, damit ich auch eine möglichst schöne Pflanze dann später habe?
Also es geht natürlich immer auf die Größe. Das heißt, umso größer die Knolle, die Zwiebel, umso qualitätsvoller ist sie und umso schöner blüht sie. Also das macht auch den Preis aus. Kleine Zwiebeln sind immer billiger wie große Zwiebeln. Jetzt ist es halt so, am besten ist immer so eine Mischung. So große Zwiebeln, wenn man ganz viele hat, die können natürlich auch ganz schön ins Geld gehen. Und es ist immer gut, so eine kleine Mischung sich zusammenzustellen. Das heißt, ein paar kleinere, ein paar größere. Wenn ich zum Beispiel mich entscheide auf botanische Sorten. Was sind botanische Sorten? Botanische Sorten sind die, die sich selbst vermehren. Das heißt also, die steckt man ganz einfach und die sind widerstandsfähig und die kommen jedes Jahr wieder. Hochgezüchtete Tulpen, die wirklich sehr schön aussehen, eine tolle Farbe haben, so, die sind meistens nach ein, zwei Jahren weg. Ja, was bei botanischen Tulpen nicht so sind. Und es sind botanische Tulpen sind immer kürzer und kleiner, weil sie den Wildtulpen ähnlicher sind. Und die sind natürlich viel widerstandsfähiger, knicken nicht gleich um, fallen nicht so um und so. Und darauf sollte man vielleicht achten. Und die sind meistens auch ein bisschen günstiger.
Du sagtest aber vorhin, die größeren sind natürlich teurer als die kleineren. Über welchen Preisunterschied reden wir denn da? Doppelt so teuer?
Ja, doppelt so teuer, kann man schon sagen. Also es ist wirklich so, das sieht man dann an den Tulpen, das sind wirklich nicht so wie früher in Holland, dass man da ein ganzes Haus für bezahlen musste, aber es ist schon, die Qualität macht schon den Preis.
Gibt es ansonsten noch etwas, woran ich denken muss im September rund um das Thema, was setze ich, was sehe ich aus, welche Gartenarbeiten gibt es, haben wir noch etwas vergessen?
Im Hochbeet kann man doch natürlich auch ein bisschen machen. Also wer so auf Endiviensalat oder so steht, ja, die können jetzt auch noch gepflanzt werden. Also auch auf den Hochbeeten ist es wichtig, dass die nicht kahl bleiben. Das ist halt auch da. Da ist zum Beispiel Wintersalat eine tolle Sache, weil das ist immer ganz lecker und der wächst ohne Probleme und den kann man gut abernten. Du hast mich vorhin gefragt, auch mit den Radieschen, kann man jetzt noch die Radieschen sehen und so. Also wenn es jetzt noch ein bisschen kühler wird, kann man zum Beispiel auch wirklich die Aussaaten, die man jetzt noch tätigt, so mit dem Gartenvlies abdecken, weil der Boden ist warm genug. Manchmal kommt dann die Kälte nur von oben. Also da muss man dann so ein bisschen drauf achten. Man muss sich auch noch mal ein bisschen um seine Rosen kümmern. Das ist halt ganz wichtig. Das heißt also Rosen nicht zurückschneiden. Das ist ganz wichtig. Höchstens dann vielleicht so ein bisschen alles, was so verblüht ist und was nicht gesund aussieht. Ja, ich denke mal, das schneidet man zurück, aber eben nicht zu viel, weil der Frost ja sonst da noch reingeht und dafür so sorgt, dass die Rosen zu stark zurückfrieren. Meine Heckenpflanzen, wenn ich Hecken oder Sträucher gehölzt habe, die darf ich jetzt ja noch ein bisschen schneiden. Ich sollte dann aber aufhören, weil wenn es jetzt nochmal richtig warm wird, dann treiben die nochmal durch den Schnitt vielleicht und dann gibt es Frostschaden. Was ich noch machen darf, ich darf meine Pflanzen mit Kali versorgen. Kali ist ein Dünger, der meine Pflanzen winterfest macht. Ah, das heißt also, der Kali sorgt dafür, dass der Salzgehalt in der Pflanzenzelle erhöht wird. Das ist sozusagen der Frostschutz in der Pflanzenzelle. Und dann halten die besser und erfrieren halt nicht so schnell. Also das ist halt auch das, was man halt jetzt machen kann. Und zu guter Letzt, es ist eine tolle Pflanzzeit. Das heißt also, wenn ich entscheide, dass ich jetzt neue Pflanzen setzen möchte, ja, kann ich jetzt loslegen. Ich kann Obstbäume pflanzen, ich kann Gehölze pflanzen, also ich kann nochmal loslegen und kann jetzt, das ist die Pflanzzeit für Gehölze, geht jetzt los.
Obstbäume pflanzen, ich finde, da steckt wahrscheinlich auch nochmal ganz viel drin, da kann man bestimmt auch einiges falsch machen. Gibt es da besondere Standorte, muss der Boden vorbereitet werden, muss man die auf irgendeine Art kreuzen, damit da auf jeden Fall gut Früchte kommen?
Das ist so ein Riesenthema, dass wir das im nächsten Monat machen, weil dann ist die Hochzeit. Ja, das ist halt, weil dann geht es nämlich darum, da können wir auch erzählen, was sind denn Wurzelnackte und wie und warum und wo drauf muss man achten. Es gibt ganz, ganz viel über Pflanzung von Apfelbäumen und Co. zu wissen. Da kann man fast eine ganze Sendung füllen. Ja, das ist halt, das ist wichtig. Was man jetzt noch zum Beispiel machen muss beim Obst, das will ich auch nochmal so, wer Weintrauben hat. Also auch die Weintrauben, die werden ja jetzt natürlich alle abgeerntet. Da bleibt jetzt auch nichts mehr dran. Es gibt, außer man möchte Eiswein machen, dann wartet man ja, bis die Trauben Frost bekommen haben. Aber auch hier werden die Weintrauben jetzt zurückgeschnitten. Das kann man jetzt auch machen. Das ist ganz wichtig. Und vielleicht sollte man sich auch mal überlegen, ob man vielleicht auch mal Appetit auf Aronia, Schlehen oder sehr reifen Holunder hat. Also auch das ist wirklich eine Alternative mal im Garten, weil da wirklich ganz viel Vitamin C drin ist und da kann man ganz viel draus machen. Also nicht nur Schlehen, Schnaps, sondern man kann auch Marmelade und Co. draus machen. Ja, Holundermarmelade oder eben Holundersaft. Man sagt ja nicht umsonst, dass der Holunder die Hausapotheke im Garten ist, weil man mit dem Holunder ja so viel machen kann. Ja, im Frühjahr, wenn der blüht, die Blüte verwerten und jetzt natürlich, ich sag mal, die reifen Holunderbeeren, da kann man auch was draus machen.
Es gibt ja auch den schwarzen Holunder, der ist mir letztens begegnet, im Urlaub tatsächlich.
Also als Pflanze, der ist dekorativer, die Frucht ist ja immer schwarz. Da hat man einen Zierstrauch gezüchtet, der einfach ein bisschen schöner aussieht.
Okay, ansonsten kann der nichts anderes.
Quasi. Nein, der kann auch nur Beeren machen.
Aber wunderschön.
Ja, genau. Sieht halt, deswegen hat man das gemacht. Ist also, weil der Holunder bei vielen Menschen ja auch als mehr oder weniger Unkraut verschrien ist, obwohl das gar nicht ist. Holunder, ja, der Hollerbusch. Weißt du, warum er Hollerbusch heißt?
Nee.
Weil Frau Holle da drin wohnt.
Ah, okay.
Also früher sind die Landwirte immer sonntags nach der Kirche, hat man sich immer vor dem Hollerbusch, hat man immer den Hut gezogen, weil Frau Holle da drin gewohnt hat. Und weil man auch nachgesagt hat, ganz klar, wer aus seinem Garten den Holunder entfernt oder raushackte, so, der zieht Armut und Krankheit ins Haus. Also darum musste dieser Holunder immer gepflegt werden. Und der Holunder, wenn der sich selbst ausgesät hat, der sät sich zum Beispiel oder wächst dort, wo Wasserquellen sind, ganz besonders. Also das ist halt so der ja, Holunder ist schon eine ganz tolle alte Pflanze und eine wirklich eine alte Heilpflanze.
Ah, okay.
Wenn ich die Holunderblätter verjauche, kann ich zum Beispiel auch, ja, ich sag mal, Wühlmäuse vertreiben, ja, ich kann das auch als Dünger nutzen, also ist auch schädlingsabwehrend, also eine gute Sache. Man kann ganz viel draus machen.
Also sowohl für die Menschen und auch für die Pflanzen dann einsetzen. Aber wo du gerade schon sagst, Wühlmäuse, welche Gartenbewohner gibt es denn noch? Und vor allen Dingen gibt es ein paar Schädlinge, die bei uns vorbeikommen, gegen die wir etwas tun sollten.
Bloß keine Panik. Das wirkt natürlich gut.
Der Dickmaulrüssler ist eigentlich die Nummer eins im Moment. Ja, das heißt also, da sieht man auch die Schäden. Das heißt also, die Larven der Dickmaulrüssler, die fangen sich jetzt langsam an zu verpuppen, dass man die halt nicht mehr ergreifen kann. Aber die Fraßstellen von dem Käfer sieht man. Ja, das ist so ein Buchtenfraß. Das sieht aus, wie als hätte der Schaffner mit seiner Zange, wo man früher die Fahrkarten gelocht hat, eben die Blätter gelocht hat. Und da könnte man etwas machen. Wo geht er dran? Den sieht man zum Beispiel ganz viel an den Purpurglöckchen, an Hortensien, an Rhododendron, am Kirschlorbeer. Überall dort ist das unverkennbar und da kann man wirklich gut erkennen, wenn er da unterwegs ist. Da kann man diese Pflanzen zum Beispiel mit Neem behandeln, vom indischen Neembaum, wenn morgens, frühmorgens oder spätabends eingesprüht. Und damit nehmen diese kleinen Plagegeister Neem auf, können sich nicht mehr vermehren, legen weniger Eier. Und so kann man die ganz gut in den Griff bekommen. Wer Rosenkohl im Garten hat überhaupt oder Grünkohl, den ernten wir noch nicht, weil der wird ja am besten, wenn er dann, ein bisschen Frost bekommen hat. Was findet man da jetzt? Ganz viel Kohlweißlingsraupen, ganz wichtig. Ja, ganze, die fressen uns jetzt den Kohl ab. Aber auch weiße Fliege überall. Also gibt zwei verschiedene Möglichkeiten. Entweder schütze ich die durch Netze, es gibt Gemüsenetze. Dann kann eben die weiße Fliege, der Kohlweißling, kann da seine Eier nicht ablegen. Was ich auch machen kann, ich kann sie irritieren, zum Beispiel, wenn ich jetzt die Tomaten ja immer ausgeize und Tomatenreste habe, die kann ich ja verjauchen und dann gieße ich meinen Grünkohl, meinen Kohl mit dieser Tomatenjauche und da merkt der Kohlweißling, hier stimmt irgendwas nicht und legt seine Eier nicht ab. Also das sind halt eben ganz, ganz wichtig. Und was ich so langsam mache, man sieht ja manchmal diese Kleberinge um den Bäumen.
Mhm, ja, habe ich auch schon gesehen.
Leimringe, schon mal gehört. Das ist jetzt die richtige Zeit, weil hier geht es um den Frostspanner. Nur diesen Frostspanner will ich eigentlich mit diesen Leimringen von meinen Bäumen fernhalten. Ja, weil die klettern den Baum hoch und das sollen sie halt nicht. Da durch diese Leimringe werden die aufgehalten. Wenn man das nicht macht, fressen die Frostspanner im Frühjahr, können die in kürzester Zeit alle Blätter abfressen und Bäume kahl fressen. Und dafür ist eigentlich dieser Leimring da.
Den Leimring muss ich aber jedes Jahr erneuern, ne?
Ja, im Frühjahr nehme ich den wieder ab, damit eben nicht so viele Nützlinge dran hängen bleiben. Das ist halt wirklich nur im Frühjahr, ich mache das nur im Herbst, um diesen Frostspanner wegzubekommen, um den abzuhalten. Und dann ist das so. Und wenn ich so zum Beispiel auch noch an meinem Kohl so weiße Fliege dran habe, was jetzt immer noch sehr sein kann, wenn der Herbst sehr warm ist, dann ist die weiße Fliege auch am Kohl noch sehr aktiv. Da kann ich zum Beispiel dann auch mit Orangenöl arbeiten. Das ist halt absolut unschädlich für den Kohl und für uns Menschen. Aber dieses Orangenöl ist fettlösend und wachslösend und löst die Wachsschicht an den Flügeln der weißen Fliege. Und die weiße Fliege fällt sofort runter, liegt am Boden, ja, kann keine Eier mehr ableben und so kriege ich dann auch die weiße Fliege los.
Lass uns doch mal ganz kurz über den Buchsbaumzünsler sprechen. Das scheint ja auch ein großes Thema in diesem Jahr zu sein. Was ist denn das und was tue ich dagegen?
Also der Buchsbaumzünsler ist eine Raupe. Erstmal ist er ein invasiver Schädling. Das heißt also, es ist ein Schmetterling, also ein Falter, der aus Asien eingeschleppt worden ist. Der hat seinen Ursprung in der Schweiz. Der ist von der Schweiz also losgezogen irgendwie durch ganz Deutschland. Nicht nur in Deutschland, aber hier hat er wirklich schon, ich glaube, die letzte Ecke in Deutschland erreicht. Was macht der? Der frisst Buchsbaum. Also der braucht halt Buchsbaum, frisst den Buchsbaum und zwar bis zum Kahlschlag. Also erst frisst er die Blätter und wenn dann die Blätter alle abgefressen sind, dann nagt er an der Rinde. Und dann muss der Buchsbaum, dann stirbt der Buchsbaum ab und muss wieder von unten her neu durchtreiben. Ja, also das heißt, also wenn ich dann einen 100 Jahre alten Buchsbaum habe, der ist in, ich sag mal, in 4-5 Tagen runtergefressen und dann braucht er wieder 100 Jahre, bis er wieder so aussieht, wie er dann war. Das ist ein großes Problem. Das große Problem ist auch, dass dieser Zünsler 3 Generationen, manchmal auch 4 Generationen macht. Das heißt, es ist immer wetterabhängig. Wenn wir jetzt einen richtig warmen Herbst kriegen, kann es jetzt noch zu der 4. Generation kommen. Und da müssen wir halt eben aufpassen. Man muss halt immer, wer seinen Buchsbaum retten will, muss halt in regelmäßigen Abständen immer gucken, ob der Zünsler da drin ist. Und jetzt noch würde ich einfach empfehlen, wenn man sieht, dass der Zünsler da drin ist, dann nehme ich einfach, also es gibt 2 verschiedene Möglichkeiten. Ich kann irgendein Gift reinspritzen, um den zu töten. Ja, ist egal, es gibt biologische Mittel, es gibt Centauri, das ist halt ein Bacillus thuringiensis, der wirklich nur auf die Raupe geht, aber ich muss das Zeug reinspritzen und dann frisst er das und dann stirbt er. Aber ich kann ganz einfach meinen Industriestaubsauger nehmen, ja, wenn ich dann Strom da irgendwie habe und saug die Viecher einfach raus. Ja, ich nehme einfach den Sauger und gehe da immer rein und saug die raus und dann habe ich so viel in meinem Sauger, dass der dann nicht mehr so einen großen Schaden anrichten kann. Also erstens spart es eine Menge Geld. Ja, das ist halt, sonst muss ich immer wieder die Mittel kaufen und mit dem Sauger geht es ganz gut. Und wenn ich nebenbei noch ein bisschen Algenkalk arbeite, ich puder die mit Algenkalk ein. Das heißt, und dieser Algenkalk, der hat eine alkalische Wirkung. Und diese alkalische Wirkung, die sorgt dafür, dass eventuelle Pilzkrankheiten nicht ausbrechen kann. Darum kalkt man zum Beispiel auch Ställe und so. Der Hühnerstall, der Schweinestall wurde früher immer gekalkt. Das hat eine desinfizierende Wirkung und die kann ich mir zunutze machen für meinen Buchsbaum. Und so kriege ich das in den Griff. So kann ich meinen Buchsbaum retten. Und und den Rest machen meistens auch die Vögel. Und dann kommt er auch gut durch den Winter.
Also den Buchsbaum einmal abstaubsaugen. Gibt es beim Thema Buchsbaum eigentlich noch was? Wie mache ich den stark? Wie wächst der schön? Wie behält der auch sein schönes Grün?
Also ich würde den Buchsbaum jetzt nicht schneiden. Das ist wichtig. Also erst schneiden im Frühjahr. Warum? Also März, Ende März schneide ich ihn, weil ich dann nämlich die erste Generation von dem Zünsler, der vielleicht seine Eier da abgelegt hat, dann mit wegnehme. Ja, das ist das Erste, was ich mache. Normal hat man immer so im Sommer, da hat man immer schön den Buchsbaum so in Form gehalten. Und das sollte man jetzt mal nicht machen. Jetzt einfach wirklich so im Frühjahr, damit man schon mal die erste Generation weg hat. Und was wichtig ist beim Buchsbaum, also man soll sich nicht drüber ärgern, wenn der Nachbar seinen Buchsbaum rausreißt. Machen lassen. Ganz wichtig. Warum? Weil dann der Zünsler, die Wege des Zünslers werden immer größer. Das heißt, die Abstände vom Buchsbaum zu Buchsbaum. Jeder Nachbar, der seinen Buchsbaum rausreißt, ist gut für mich. Gut für meine Buchsbäume. Ja, so muss man das sehen. Ja, hört sich jetzt ein bisschen doof an, ist aber so. Das heißt, so hat der Zünsler einfach, die Wege sind immer größer und so kann er sich nicht so stark und so schnell vermehren. Und das kann ich nur empfehlen.
Das heißt aber auch, dass ich nicht ganz viele Buchsbäume nebeneinander pflanzen sollte.
Ach doch, das ist egal. Das ist ja denn, das macht man ja so. Wenn kommt der Zünsler, das ist ein Falter, der kommt an die Hecke, legt da seine Eier ab. So. Und dann schlüpfen diese Falter. Und wenn natürlich beim Nachbarn auch gleich schon die Hecke ist, dann fliegen die gleich wieder rüber zum Nachbarn. Aber wenn beim Nachbarn nichts ist, dann müssen sie halt weiter fliegen um irgendwo. Dann werden die Wege weiter. Und so vermehren sie sich nicht so schlagartig. Also das ist halt, umso mehr Buchsbaum da ist, umso mehr Zünsler gibt es, umso weniger. Das ist halt, was Mutter Natur möchte. Der Zünsler ist eigentlich nichts anderes als die Soldaten der Mutter Natur. Weil die Mutter Natur möchte Artenvielfalt. Also man hat in den Kiefernwäldern zum Beispiel gesehen. Das heißt, Kiefernwälder, die von den Menschen gepflanzt worden sind, kamen irgendwann so eine Kiefern-Eulen, die nichts anderes gemacht haben, ja, als die ganzen Kiefernwälder kahl zu fressen. Warum? Dann kam Licht in den Wald und dann schafft man Platz für die Artenvielfalt. Das ist halt das, was Mutter Natur möchte, nichts anderes. Und dafür sind einfach die Insekten da und dafür sind diese, ja, Plagen eigentlich gedacht. Das ist halt nur dann, wenn keine Artenvielfalt da ist, dann kommen die Insekten in Massen und sorgen dafür, dass Platz geschaffen wird für andere Pflanzen.
Lass uns zum Ende dieser Folge über den Gartenmonat September nochmal über ein ganz besonderes Thema sprechen, nämlich deinen Top-Tipp für diesen Monat. Morgen wird's grüner. Der Top-Tipp vom Pflanzenarzt.
Ja, ganz wichtig. Und zwar jetzt ist die Zeit, und das sollte man unbedingt machen, alle frühblühenden Stauden, ja, das heißt also alles, was im Frühjahr an Stauden blüht, der Blaukissen, diese Schneeblume und alles, also alle die Stauden, wo man weiß, okay, die blühen im Frühjahr, die werden jetzt geteilt. Ja, ganz wichtig. Die darf man nicht zu spät teilen. Die werden jetzt geteilt. Jetzt kann man die vermehren und kann die verschenken, vereinzeln, vergrößern. Also das ist halt eben jetzt ein ganz wichtiger Punkt, damit die dann auch gut anwachsen. Der Boden ist schön warm. Die können jetzt richtig gut anwachsen. Und dann hat man im Frühjahr also ja eine viel bessere Blütenlandschaft in seinem Staudengarten. Ganz wichtig auch, wenn ich jetzt solche Frühblühe habe, kann ich auch schon mal ein bisschen Kompost in den Boden einarbeiten, weil der jetzt nämlich jetzt auch alles fertig. Also das ist sozusagen mein Top-Tipp. Darauf sollte man unbedingt ja achten.
Stauden teilen, das klingt so simpel.
Ja.
Kann ich da aber etwas falsch machen?
Stauden teilen ist einer der rabiatesten Arbeiten, die man im Garten macht. Was macht man? Die wird ausgebuddelt, die Staude. Dann nimmt man einen großen Spaten und dann wird ja mit dem Spaten einfach die Staude in der Mitte durchgehackt.
Okay.
Ja, also der Phlox, der im Frühjahr blau, der wird ausgebuddelt so ein bisschen und dann guckt man halt und dann schnallt man ihn so ein bisschen zurück, dass man die Pflanze hat. Manchmal kann man die auseinanderreißen, aber auch ganz, manchmal muss man einfach einen Spaten nehmen und die
zack, in der Mitte durch.
In der Mitte durchkloppen und dann funktioniert das richtig gut.
Das heißt, ihr holt sich dann auch davon wieder, dass ich einmal in der Mitte, zack.
Ja, das ist ganz, ja, ganz schnell, ganz schnell. Und darum ist es jetzt noch früh genug und jetzt kann die Pflanze, die verwächst sich dann schön und kann auch Blüten ansetzen, damit sie im Frühjahr blüht. Das heißt also, alle anderen Stauden, und ich sag mal Sommerstauden, die im Sommer blühen, das kann ich ein bisschen später machen. Das kann ich sogar im Frühjahr machen, das ist gar kein Problem. Aber alle Stauden, also Frühblüherstauden, Blaukissen, Polster, Phlox, also was es so gibt, die sollte ich jetzt unbedingt teilen.
Okay, dann machen wir uns auf, holen den Spaten und machen die rabiateste Gartenarbeit, die es gibt. Alles klar.
Ja.
Super, vielen Dank, lieber René, für den Einblick in den Gartenmonat September. Es gibt einiges zu tun. Wir legen wieder los und hören uns dann wieder, wenn es um den Oktober geht.
Jawohl, bis dann. Tschüss.
Tschüss.